Nun, das neue Jahr hat ja angefangen und wie jedes Jahr werden wir mit der Jahreslosung beginnen. So mancher von euch denkt sich vielleicht, was hat es denn mit den Losungen auf sich? Woher kommt das eigentlich? Das steht ja nicht in der Bibel drin. Angefangen hat dies mit einer christlichen Gemeinschaft. Die Leitung damals hatte der Graf von Zinzendorf und er lebte von 1700 bis 1760. Diese Gemeinschaft hieß, und sie heißt auch heute noch so, Herrnhuter Brüdergemeine, also nicht Gemeinde, sondern Gemeine. Sie hatte gerade eine schlimme Situation hinter sich, sie hatten einen Streit. Das gibt es in Gemeinden, dass man auch streitet. Ja, und das war in dieser Gemeinde auch gewesen. Als sie jedoch durch Gottes Güte wieder zusammenfand und dann gemeinsam das Abendmahl feierte, da hatten sie folgenden Entschluss gefasst. Wir wollen von jetzt an wie Brüder und Schwestern zusammenleben. Wie Brüder und Schwestern, die eines wissen, wir sind versöhnt. Versöhnte Leute. Dem Graf von Zinzendorf war sich aber bewusst, dass die Gemeinde, um das aufrechtzuerhalten, täglich miteinander reden, beten und singen soll. Er wollte, dass die Gemeinde über das Wort Gottes ins Gespräch kommen soll. Doch wie soll das passieren? Und er ließ daraufhin die Gemeinde zusammenkommen und gab eine Parole für den nächsten Tag aus. Und die wohnten auch zusammen da, immer in der Nähe, und die kamen dann zusammen. Und das ist die Parole für morgen. Es waren zuerst Liedverse, die er gedichtet hat. Aber von diesem Tag an gingen dann auch mehrere Gemeindeglieder in Herrnhut von Haus zu Haus und teilten alle Bewohner die Tageslosung mit. Also so wie der Briefbote, Postbote. Ja. Das heißt, das ist der Vers für morgen. Und dabei kamen sie aber auch ins Gespräch über den Glauben und über die Bibel. Und das stärkte die Gemeinschaft. Im Jahr 1731 erschien dann das erste Losungsbuch. Wir haben es heute blau, damals gab es eine andere Farbe. Seit diesem Jahr gibt es die Losungsbücher ununterbrochen, also seit 1731. Der Sinn war, dass man sich über das Wort Gottes austauscht. Und seit 1934 wurden dann auch Jahreslosungen veröffentlicht. Die Jahreslosung für dieses Jahr heißt: Wir haben hier keine bleibende Stadt. Ja. Hebräer Kapitel 13, Vers 14: Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wenn wir dieses Jahr mit diesem Vers beginnen, dann heißt es: Richtet euch hier nicht so gemütlich ein. Wir werden umziehen. Seid auf dem Sprung. Es gilt, weiterzureisen. Hier leben wir nur im Vorläufigen, im Vergänglichen. Man kann es vergleichen mit einem Bahnhof oder einem Flughafen. Das Ziel des Reisenden ist nicht der Bahnhof, sondern die Stadt, wohin der Zug fährt. Wer zum Bahnhof geht und auf keinen Zug wartet, sondern seine ganzen Habseligkeiten dort am Bahnhof auspackt, um dort zu leben, was ist das wohl für ein Mensch? Es scheint ein Penner oder ein Bettler zu sein. Jemand, der keine Ziele hat, Im Bahnhof richte ich mich ein. Der einfach so in den Tag hinein lebt. Wir sollen geistlich gesehen keine Penner sein. Ja. Wir sollten nicht einfach in den Tag hinein leben. Christen haben Ziele und suchen nach diesem und nach dem anderen, das über diese Welt hinaus geht. Sie suchen nach mehr, was diese Welt bietet. Schauen wir uns einmal das Umfeld dieses Bibeltextes an. In unseren Gemeindebibeln steht dieser Text auf Seite 1270. Also Hebräer, Kapitel 13, ich lese von Vers 12 bis Vers 14. Da steht: Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Zusammenhang macht klar, dass diese Suche nach der zukünftigen Stadt nicht in dem Belieben eines jeden Christens ist, nach dem Motto, na, der eine sucht eben und der andere eben nicht. Nein, das Suchen hat etwas mit dem Christsein grundsätzlich zu tun. Wenn du nicht hinüberreichst mit deinen Gedanken auch in die Ewigkeit, dann lass dir die Frage gefallen, ob du wirklich auch ein Christ bist. Das Suchen nach der zukünftigen Stadt hat etwas mit der Nachfolge des Herrn Jesus zu tun. Ein Christ folgt Jesus nach. Wer Jesus nachfolgen will, muss abfahrtbereit sein. Ja, mehr noch, er hat grundsätzlich sogar die Sehnsucht, in die endgültige Heimat zu kommen. Auch wenn wir sie nicht sehen, so ist sie doch unser. Warum? Weil unser Gott sie für uns bereitet hat. Es ist sein Geschenk an seine Erlösten. Nun, Jesus ging voran. Da gibt es ja auch ein Lied, Jesus geh voran. Aber hier ging er auch schon voran. In Vers 12 wird ein kurzer Abschnitt gesagt, dass Jesus ging. Und dass er sogar gehen musste. Er musste hinaus. Hinaus aus der menschlichen Gesellschaft. Die Stadt, könnte man so sagen, Jerusalem, da lebte man. Da war man zusammen. Da hatte man menschlichen Austausch. Da half man. Draußen kreuzigte man die Verbrecher. Da wollte man nicht hin. Und Jesus musste hinaus aus der menschlichen Gesellschaft, hinaus und getrennt von der Stadt. Der letzte menschliche Lebensabschnitt erlebte der Herr Jesus, indem er Ablehnung und Hass der Welt erfuhr. Man trieb ihn hinaus, um ihn dann zu töten. Und er litt unter dieser Not. Es war für ihn kein Spaziergang. Es war nicht in der Weise, dass er sagte, naja, ich weiß ja, am Ende wird er alles gut, sondern es war eine wirkliche, wirkliche Not für ihn. Und diese Not wird hier ausdrücklich genannt. Und seine Jünger, was sollen seine Jünger tun? Vers 13. ihm hinterhergehen. Da gibt es gar keine andere Wahl. Da wird gar keine andere Möglichkeit aufgezeigt. Hinterhergehen. Jesus geht voran. Voran wohin? Auf dieser Welt zuerst einmal ins Leiden. Das, was Angela uns hier gesagt hat, wie sie zum Teil auch das letzte Jahr empfunden hat, das ist eigentlich keine Ausnahme. Wir leiden, aber es ist keine Ausnahme. Lügner und Verführer sind alle, die sagen, wahre Gläubige erleben irdischen Reichtum, Erfüllung jeglicher Sehnsüchte und ein gesundes Leben bis zum Tod. Das ist unwahr. Ein solches Evangelium gibt es nicht und in diesem hat auch der leidende Christus keinen Platz. Der Himmel, liebe Geschwister, ist immer noch im Himmel. Und was ist hier auf der Erde für den Jünger bestellt? Was soll der Jünger tun? Nachfolgen. Christus nachfolgen. Sie sollen dem Schmerzensmann nachfolgen. Sie sollen dem nachfolgen, der verstoßen wurde und der litt. Und das ist wahr. Die menschliche und gottesferne Gesellschaft, diese Gesellschaft ist nicht mehr der Christen zu Hause. Warum nicht? Wollen denn die Christen diese Menschen nicht? Nein. Es ist so wie bei dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus will diese Menschen. Er liebt diese Menschen. Er liebt sie ganz gleich, in welcher Sünde sie stecken. Aber er will sie reinigen und erretten. Und der Christ? Auch er will die Menschen erreichen. Auch er will aus Gottes Sicht das Beste für ihr Leben. Aber sie wollen nicht dieses Beste. Sie wollen eigentlich, liebe Geschwister, sie wollen eigentlich, dass wir nach ihrer Pfeife tanzen. Sie wollen, dass wir uns ihnen anpassen. Und genau das tut ein echter Christ nicht. Der Herr Jesus hat die Sünder geliebt, aber hatte nie mit den Sündern gesündigt. Verstehen wir? Und genau das ärgert die Welt. Grundsätzlich wollen sie, dass wir uns entweder ändern, so dass wir sie nicht stören, oder wir sollen sie einfach in Ruhe lassen. Alles andere bringt sie in der Regel auf die Palme. Es sei denn, dass Gott schon zu einem solchen Leben gesprochen hat und dieses Leben, dieser Mensch selbst erlebt, so kann ich nicht weiterleben. Ich brauche eine Grundlage meines Lebens. Aber wenn es ihnen gut geht, ja, wollen sie sich nicht ändern und ihr in ihrer Sünde verharren. Der Herr Jesus musste sterben und wir sollten nicht denken, dass eine Welt, die unseren Herrn gekreuzigt hat, dass diese Welt uns krönen wird. Das wäre ein Märchen. Christen, wenn sie wirklich dem Herrn nachfolgen, erleben Ablehnung und Distanz von der Welt. Das heißt nicht immer glühender Hass, aber wo man irgendwo merkt, da ist eine Wand, da komme ich nicht durch. Wir sind nicht kompatibel mit diesem Weltsystem. Wir sind nicht integrierbar. Es bleibt das Wort unseres Herrn Jesus bestehen. Johannes 15, Vers 19. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und das können wir nicht überbrücken. Dieser Graben ist da. Und wer anders denkt, ist ein Phantast. Dabei muss aber auch klar gesagt werden, dass die Aggression nie von Christen kommen darf. Da Jesus hat einmal gesagt, Matthäus 10, Vers 16, Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Die Wölfe brauchen keine Angst vor dem Schaf zu haben, oder? Nein. Und wenn es drei Schafe wären, ein Wolf braucht keine Angst vom Schaf zu haben. Und wenn ein Schaf einen Wolf angreift, dann ist das Schaf entweder krank, ja, oder es ist ein Wolf im Schafspelz. Gar kein Schaf. Das heißt, ein echter Christ greift niemals einen anderen an. Wir bieten das Evangelium an. Und dann bitten wir an Christi Statt, lass dich drauf ein, lass dich versöhnen mit Gott. Und dann hat der andere die Möglichkeit. Es wird ihn zum Teil ärgern, mag sein, aber dann hat er die Aggression, nicht wir. Jesus, der auch hier auf dieser Erde keine bleibende Stadt hatte, ging voran. Er ging leidend, aber mit einem Ziel. Sein Ziel war, bevor er zur zukünftigen Stadt kommt, will er hier die Voraussetzung schaffen, dass auch andere Menschen zu dieser Stadt kommen können, zu dieser Heimat, dass er sie erlösen könnte. Sein Blut gab er hin. Er gab sein Blut und Leben dahin, damit er einen Tod der Schande starb. Auch das sehen wir aus dem Bibeltext. Die Menschen hatten für Kreuzestote keine Erbarmung. Sie hatten eigentlich nur Verachtung übrig. Es waren immer Schwerverbrecher gewesen, die wegen ihrer grausamen Taten einen solchen Tod verdient hatten. Sie waren Unmenschen und man war froh, sie hängen zu sehen. Der Kreuzestod war der Tod der äußersten Schande. Was wird nun den Christen gesagt? Tragt seine Schmach. Trage auch du seine Schande in dieser Welt. Und bitte, schäme dich nicht, Christ zu sein. Sei froh und mutig und bekenne dich zu Jesus. Ganz gleich, was die anderen sagen. Du gehörst dem, der dich erlöst hat. Und wenn sie dich auslachen, wenn sie dich nicht mehr im Kreis dabei haben wollen, trotzdem, verleugne nicht, so wie Petrus am Kohlenfeuer der Welt, als die Magd ihn fragte, bist du auch einer von denen? Ja, ich bin auch einer von denen. Lasst uns hinausgehen, die zukünftige suchen wir, die zukünftige Stadt. Hier wird nicht der einzelne Christ angesprochen, sondern die Gemeinschaft der Christen. Das können wir im Text sehen. Dabei kommt mir die Frage, mit wem gehst du? Er sagt, kommt, lass uns gemeinsam dorthin gehen, die Stadt auch
ja betreten, dann später.
Mit wem gehst du? Mit wem suchst du? Mit wem bereitest du dich auf die Ewigkeit vor? Bist du hier in der Gemeinde nur so dabei oder kennst du ein Wir? Wir gehen, wir suchen. Manche sehen die Gemeinde so wie eine schlechte Ehe. Ich weiß nicht, ob ihr eine schlechte Ehe kennt, ich habe es auch nur vom Hören sagen. Bei einer schlechten Ehe gibt es zwei Singles. Die beiden Singles, die wohnen zwar zusammen, aber sind eigentlich Singles. Man ist sich nicht böse, man lebt nur nebeneinander her. Die Flamme der Erotik ist schon längst erloschen. Die ehrliche Aussprache, wie es dem einen geht und welche Wünsche und Ziele man hat, ist nicht vorhanden. Man schleppt sich noch so fort, man muss eben weiterleben. Ja, man lebt eben so dahin. Eine geistliche, seelische und körperliche Verbindung gibt es nur noch in homöopathischen Dosen. Man regelt zwar seinen Alltag, aber für mehr reicht es nicht. So kann man auch zum Gottesdienst gehen. Es gibt keine wirklich geistliche Verbindung mit denen, die auch den Herrn lieben. Und man will sie eigentlich auch nicht mehr. Man strengt sich auch nicht mehr an, dass sich da irgendwas ändern könnte. Man hat sich damit abgefunden. Aber liebe Geschwister, und genau das ist Sünde. Lass es dir sagen, das ist Schuld vor Gott. Er wird uns darauf ansprechen. So will Gott nicht, dass wir als seine Kinder leben. Wie leidet denn eine Mutter, wenn ihre Kinder nur noch das Nötigste miteinander sprechen, sich vielleicht sogar nur aus dem Weg gehen? Und Gott soll da anders denken? Täuschen wir uns nicht. Ganz klar wird hier beschrieben, dass es ein gemeinsames Gehen und ein gemeinsames Suchen ist. Wie suchen wir? Wie sollen wir denn die zukünftige Stadt suchen? Es ist klar, dass niemand über die Weltmeere jetzt segelt, um dort eine Stadt in einem anderen Land zu suchen. Diese Stadt liegt im Jenseits. Es gilt, darauf hinzuleben. Was bedeutet das? Das Unsichtbare muss mir wichtiger werden als das Sichtbare. Das Reich Gottes muss wichtiger sein als das irdische Reich. Die Ewigkeit immer wichtiger als die Zeitlichkeit. Der heilige Gott immer wichtiger als die süße Sünde. Prioritäten, Geschwister. Wir müssen Schwerpunkte setzen. Der Herr Jesus sagt nichts Falsches, wenn er seine Leute ermahnt. Matthäus 6, Vers 33, kann man leicht merken, 6 ist 2 mal 3, Matthäus-Evangelium. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und wenn Jesus meint zuerst, dann hat er jetzt nicht was Bildliches gemeint, sondern zuerst ist zuerst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist nicht einfach so ein beschaulicher Spruch für die Wand, sondern es soll den Christen zur Lebensmotto, als Lebensmotto dienen. Wie suchen wir die zukünftige Stadt, auch im Jahr 2013? Wissen wir, ob der Herr in diesem Jahr für uns kommt? Kann möglich sein. Warum? Weil wir eben sterbliche Leute sind. Ja? Deswegen kann er für uns heute kommen. Oder auch in der nächsten Woche oder in dem nächsten Monat. Wir wissen nicht, ob wir dieses Jahr überleben. Wir wissen nicht, ob wir in diesem Jahr nicht vor diesen Toren dieser Stadt stehen. Wie sollen wir suchen? Der Herr Jesus hat einmal ein Gleichnis genannt, wo er sagte, dass ein Herr ausgegangen ist und hat seine Knechte zurückgelassen. Ich denke, wir kennen dieses Gleichnis. Und dann hat er ihnen Gaben gegeben. Und er wollte, dass diese seine Knechte so auf ihn warten, indem sie mit dem, was er ihnen anvertraut hat, dass sie damit auch handelten. Und irgendwann kam er dann. Ich denke, ein Bild auch für uns. Peter Friesen hat es uns letzten Mittwoch einmal auch nochmal bei einem kleinen Seniorenausflug deutlich gemacht. Auch Menschen, die über 70 und über 80 sind, sind nicht in einem geistlichen Ruhestand. Wir arbeiten, bis der Herr Jesus kommt. Und Pastor Wilhelm Busch hat einmal gesagt, vielleicht habe ich es hier auch schon mal erwähnt, er möchte wie eine Sichel sein. Und zwar nicht eine Sichel, die irgendwann mal in der Ecke verrostet, sondern bei der Arbeit zerbricht. Am Ende, welche Vorteile gibt es, wenn wir uns danach ausrichten, die zukünftige Stadt zu suchen? Welche Vorteile gibt es? Erstens, wir bleiben in der Realität. Wir sind in gewisser Weise geschützt, dass nicht die irdischen Dinge uns die himmlischen Schätze rauben. Wir werden geschützt, dass wir unser Geld, unsere Zeit und unsere Kraft nicht ganz für das Diesseits verbraten. Arm ist der, der wie der reiche Kornbauer nur seine Güter hier auf dieser Erde weiß. Das Zweite, wir bleiben in Aktion. Diese Suche hilft uns, nicht einzuschlafen. Sehr oft wird den Jüngern gesagt, seid wach, seid wachsam. Wer nicht wacht, steht in der Gefahr, in der Anfechtung, da auszurutschen und zu fallen. Und deshalb sagt der Herr, wacht, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Wir bleiben in Aktion, hilft uns vor dem Einschlafen. Das Dritte, wir bleiben am Wesentlichen. Wie viele Gemeinden reiben sich gegenseitig auf. Da wird dann diskutiert, ob diese Lampen richtig sind oder jene. Und da gibt es Streit, ist der Teppich noch gut? Und ja, wie ist das Klima in der Gemeinde? Über solche Dinge können sich Gemeinden aufreiben. Wer sich mit der Ewigkeit beschäftigt, sieht alles in diesem Licht. Dann wird die Hingabe an Gott und die Rettung der Verlorenen, Zentrum des Lebens. Viertens, und das ist der letzte Punkt, wir haben gar keine andere Wahl. Denn hier haben wir gar keine bleibende Stadt. Alles, was wir auf dieser Welt und für diese Welt tun, wird vergehen. Und wir gehen. Wir gehen in die Stadt, die bleibt. Was wollen wir am Anfang dieses Jahres tun? Wir sollten bedenken, wie wir die letzten Jahre gelebt haben. Wie waren sie gewesen? Dann sollten wir uns ganz bewusst vor Gott stellen und zu ihm sagen, hier bin ich, mein Gott, gebrauche mich. Ich will mit denen, die auch die zukünftige Stadt suchen, mitgehen. Mein Leben soll ein Segen für dein Reich sein. Ein Segen für andere Menschen sein. Ab heute beginnt der Rest meines Lebens. Und dieser Rest gehört dir. Dir, mein Gott. Ja, das möchte ich.
Es lohnt sich, in der zukünftigen Stadt zu wohnen,
denn diese hat der Herr Jesus mit seinem Blut und Leben für uns erkauft und erkämpft, damit wir Bürger dieser Stadt werden dürfen. Amen.